Live in Mixtapes.
Kick off, shoot, jump on the job. Listen to the jam master as he starts to rock. His name is Jay, and he's on his way
to be the best DJ
in the US of A. J-A-Y are the letters of his name, cutting and scratching all the aspects of his game. So check out the master as he cuts these jams, and look at us with the mics in our hands. Then take a count, 1, 2, 3, Jam Master J, run DMC. He's Jam Master J, the big beat blaster. He gets better cause he know he has to. In 84, he'll be a little faster, and only practice makes a real jam master.
Mein Beitrag heute geht um den am 30. Oktober 2002 im Aufnahmestudio erschossenen Jam Master J, seines Zeichens DJ der legendären Hip-Hop-Gruppe Run DMC. Was ich interessant daran gefunden habe an diesem ganzen Fall ist, wie lange das sich das hinzogen hat, nämlich Jahrzehnte, bis da letztendlich Anklagen erhoben wurden, bis da Urteile ausgesprochen wurden. Und selbst heuer ist noch was passiert, was diesen Fall betrifft. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sprechen vom Jahr 2002. Kurzer Abriss zur Person. Jam Master J, bürgerlicher Name der Jason Mizell, wuchs im Stadtteil Hollis in Queens auf. Und zwar zu einer Zeit, als New York eine seiner schlimmsten Phasen hatte. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, New York seinerzeit ja doch komplett Pleite, Ruinen. Was passiert ist, dass die weiße Mittelschicht hat sie aus den Stadtkernen zurückgezogen, ja, und hat sie zum Teil wirklich in die Vororte zurückgezogen. Und heute würde man sagen, People of Color haben dann quasi diese Lücke genutzt. Und Queens und speziell Hollis war dann durchaus eigentlich seinerzeit ein gut bürgerlicher Vorort, der dann eigentlich von Afroamerikanern, ich will jetzt nicht sagen übernommen, das hört sich blöd an, weil die haben ja eh alle Arbeit gehabt, aber die sind dann halt in diese Gegend gezogen. Ja. Und der Jason Mizell hat schon von frühester Kindheit ein musikalisches Talent gezeigt. Das heißt, er hat mit schon, was viele kleine Kinder machen, nicht so mit Haushaltsgegenständen, ja, sei es mit Stifte oder mit Töpfen, hat er Rhythmus geschlagen und so weiter und so fort. Ja. Und als er so rund 10 Jahre alt war, hat er sich schon für Plattenspieler interessiert. Und wahrscheinlich wisst ihr das, aber ich möchte es trotzdem für die Hörer nochmal zusammenfassen. New York war ein Brennpunkt und mitunter gab es da auch immer wieder Nächte, Stromausfälle, Aufstände, Plünderungen. Und was da kulturell passiert war, ist Folgendes. Es wurden mitunter sehr viele Hi-Fi-Läden geplündert und die lieben Menschen waren dann nicht gierig, sondern haben dann einfach gesagt, okay, passt, ich habe da zwei Plattenspüler, wir machen eine Blockparty. Wir laden die Freunde ein, ja, auf der Straße, da gibt es was zum Essen, wir legen Platten auf. Und das ist eigentlich der Ursprung von dieser ganzen DJ-Kultur und von dieser ganzen Hip-Hop-Kultur. Als Teenager ist halt was passiert, den Jam Master J, was wahrscheinlich sehr, sehr vielen Afroamerikanern passiert ist in ihrem Leben. Er war Teil einer Crew, würde ich jetzt einmal sagen, oder von einer Gang, die Einbrüche in wohlhabenden Gegenden verübt hat. Ja. Namentlich gab es die Jamaica Estates. Und wisst ihr, was das Lustige war? In diesen Jamaica Estates wuchs auch ein gewisser Donald Trump auf, seinerzeit. Sein Job bei dieser Crew war eigentlich, dass er eigentlich nicht die Einbrüche verursacht hat, sondern er hat eigentlich das gestohlene Gut im Keller seiner Eltern gelagert, eingebunkert, versteckt. Es gab aber jedoch einen Abend, da hat er aktiv an einem Einbruch teilgenommen und da ist ihm was passiert. Und da kam es, dass ihm ein Sicherheitsmann entdeckt hat. Und wie wir uns vorstellen können in Amerika, ja, die fackeln nicht so lang, ja, und der Sicherheitsmann hat seinen Job sehr ernst genommen und hat Schüsse auf den jungen Jam Master J abgegeben. Und er wurde auch verhaftet, und kam kurzzeitig ins Beaufort Juvenile Detention Center in der Bronx. Das war für ihn so ein einschneidendes Erlebnis, dass er eigentlich geschworen hat, also Verbrechen ist nichts für mich, das geht für mich gar nicht. Er ist aber...
Bitte. Du hast auch Verbrechen begangen in deiner Jugend, Lukas, gell?
Red weiter.
Dieses Fass und so weiter, ja. Machen wir es auf oder machen wir es nicht auf?
Nein,
ihr nicht.
Nein, für den Günther, das war nichts Sorges. Wohin gesprayt habe ich einmal.
Sachbeschädigung.
Ja, die sind wir dann auf die Schliche gekommen.
Ja, aber was anderes auch noch.
Dreadlock hast du auch gehabt.
Ich war dabei wie einer mit einem Autoschlüssel bei einem Autogeschäft halt so reingekritzt hat, in neue Autos.
Da nicht in irgendeiner Trafik was?
Nein.
Ja, Freibad oder irgend so? Ja,
ein gut, Buffet. Das haben wir alle gemacht, ne?
Ein Buffet irgendwie einbrochen?
Nein.
Du hast jetzt auch noch Strafrecht. Man ist dann schon Beihilfe. Nehmen wir an einem heißen Tag siehst du irgendjemanden, der erkennbar wo einbricht.
Okay.
Und du stellst dir mal Coca-Cola hin und sagst, es ist so heiß da drin.
Das ist schon Beihilfe?
Ja.
Skandal. Ja. Dabei ist es nur humanitäres Verhalten.
Nachher kannst du es ja mehr geben, wenn er fertig ist.
Aber vorher nicht?
Ja.
Aber was ist, wenn es vorher auch nicht weiß? Was ist, wenn ich das nicht weiß?
Ja, dann ist wahrscheinlich was anderes. Aber ich sage ja, wenn du siehst, dass ein Verbrechen begangen wirst, ne? So, weiter.
Ja, dann bist du ohne Cola mitschuldig, ne? Wenn du das weißt.
Nein, das ist
Cola, ich stehe mit daneben und sage, ja, gut, machst du das,
passt schon. Ist Unterlassung, wenn ich es nicht will?
Nein, ein Normaler muss gar kein Verbrechen verhindern.
Ja, eh nicht verhindern, aber melden oder irgendwie einschreiten.
Nein.
Na gut, ne?
Also egal, wir machen weiter. Das Interessante ist, dass der gute Mann seinen Freunden in dieser Verbrechercrew eigentlich sein Leben lang treu geblieben ist. Ja? Und wer waren diese Mitglieder? Da gab es mal den Ronald Tinard Washington, den Darren Big D Jordan, den Randy Allen und dann gab es noch jemanden, der hat, von dem weiß man wenig, der hat einfach nur Jakim geheißen. Ja? Interessanterweise war es so, dass diese Beziehung sich über Jahrzehnte entwickelt hat. Der Darren Big D Jordan wurde sogar der Road Manager von Run DMC und Jam Master Jay wurde sogar der Patenonkel von dessen Sohn, der sich dann Little D nannte. In den frühen 80ern kam dann endlich die Begegnung mit Jason Joseph Simmons alias Run und dem Daryl McDaniels alias DMC. Und man gründete das Hip-Hop-Trio Run DMC. Und Jam Master Jay war eigentlich eine One-Man-Band mit seinen Plattenspielern. Ich meine, das war damals, wenn wir ehrlich sind, ja durchaus innovativ. Nicht? Erinnert sich euch noch, und das möchte ich jetzt vielleicht gleich als ersten Musikbeitrag bringen, 1986, Aerosmith, Run DMC, Walk This Way.
Klar.
Hören wir da kurz rein?
Klar.
Klar. DMC war die erste Hip-Hop-Band, die bei Saturday Night Live auftreten ist. War die erste Hip-Hop-Band, die am Cover vom Rolling Stone Magazine waren. Habt ihr ein Bild von Run DMC vielleicht noch so ein bisschen im Kopf, wie die ausgeschaut haben? Der Look.
Ja, Lederjacken, oder?
Ja, die Lederjacken, ja, Goldketten.
Kapperl, schwarzes
Kapperl, oder? Die schwarzen Kangolhütte.
Ja, Goldkettel, genau.
Ja, und die weißen Adidas ohne Schuhbänder. Mhm. Das waren, glaube ich, die Superstar, was ich jetzt so auswendig sagen würde. Ja. Mhm. Ich hatte auch weiße Superstar mit schwarze, respektive weiße mit grünen Strafen. Das waren die mit den Gummikappeln vorhin, die ja nach wie vor immer wieder, alle paar Jahre sind die wieder in. Mhm. Ja. Genauso wie die Stan Smiths. My ideas walk through cops and doors and roam all over Coliseum floors. I stepped on stage at Live Aid. All the people gave and the poor got paid. And out of speakers I did speak. I wore my sneakers but I'm not a sneak. My Adidas touched the sand of a foreign land. With Mike in hand I close took command. My Adidas in D close as can be. We make a mean team, my Adidas and me. We get around together.
Aber nur ganz kurz, wie kann man, du sagst, die waren Alleinunterhalter, oder er war es, mit Platten auflegen, ja. Und was kommt dann noch dazu? Dazu den Rap da, oder wie kann man sich das vorstellen?
Also du musst dir vorstellen, die zwei Plattenspüler, und die Kunst ist ja dann immer wieder, kennst du das Cutting, das Schneiden? Mhm. Und so hin und her schalten, ja, und wenn du dann von einem Platten zu anderen so einen nahtlosen Übergang hast, mhm. Ja, und diese, und auch das Scratchen und so weiter und so fort. Ne? Und das war natürlich schon sehr, sehr innovativ. Und ein frühes Beispiel der Popwelt war das war mir da gar kein Blondie, Rapture. Mhm. Das war ja auch sehr, davor war Grandmaster Flash. Mhm. Dann, was fällt mir noch ein, was so in die Zeit reinpasst, LL Cool J. Das waren ja alles diese frühen, oder Sugar Hill Gang. Das war so einer, also ich kann mich erinnern, einer meiner ersten Berührungen mit Hip-Hop war eben tatsächlich Sugar Hill Gang The Message von Grandmaster.
Und du brauchst ja nur einen Beat, du kannst ja nicht Aerosmith auflegen, weil die Idee ist ja im Prinzip eine andere, dass du nur einen Beat hast, einen nackten Beat.
Nee, aber das war ja damals so, das hat uns eh der Hannes Schürz erklärt, da hat es ja Beats nicht gegeben, ne? Und deswegen haben sie sich Lieder genommen mit einem Drumbreak, ne? wo halt vier Takte nur Schlagzeug ist, und dann haben sie auf einem Plattenspieler das gespielt, dann rüber geswitcht und am nächsten...
Und dann wieder zurück, die andere Platten und wieder von vorne.
Und so war es dann ein Beat, der ewig weitergeht, obwohl in Wirklichkeit auf dem Lied nur kurz war. Ja?
Ich meine, einer der bekanntesten Hip-Hop, ich glaube Breaks nennt man das, ja, und jetzt mögen mich die Hip-Hop-Afficionados vergeben, ja, Apache, sagt euch das was, Incredible Bongo Band. Da würde ich nur mal ganz kurz, wenn ich darf, kurz mal reinhören. Und aufgrund dieses Breaks sind etliche Hip-Hop-Tracks entstanden. Das war immer dasselbe Break.
Watch the throne. She said I care more about them Basquions. Basquiat, she learning a new word of shot.
Oder zum Beispiel von der Funky Drummer von James Brown. Mhm. Und das waren immer, nicht, und du hast auf der einen Seite genau die Platten gehabt, und du hast ja immer nur den Dörper auch.
Ja.
Dann hast du zurückgedreht und dann hast du halt immer wieder hin und her geswitcht.
Ja, das.
Der Funky Drummer war natürlich auch wegweisend. Ja.
Tell the jury how you feel about this bullshit. MC Ren, will you please give your testimony to the jury about this fucked up incident?
They get the drummer song.
I can taste old water, and if I blink again, we'll be.
Oh yeah.
Und das war, wie der Christian sagt, es gab nichts Fertiges. Es hat da keine Programme gegeben. Ja, das entweder hast du das live spielen können. Ja, da fallen mir jetzt aktuell die Roots nach wie vor ein. Ja, die einzige, was mir jetzt einfällt, Live-Hip-Hop-Band ist, oder vielleicht eine der wenigen oder die bekanntesten. Aber damals gab es eben nichts. Und das war die Kunst. Und der Jam Master Jay war extrem innovativ. Und das war einer sehr, sehr, wie soll man sagen, ein großes Talent auf seinen Plattenspielern. Und das Album Raising Hell hat dreifach Platin erreicht. Also das war schon ein Meilenstein, sage ich mal, nicht nur für Hip-Hop, sondern auch potenziell für die Popwelt, würde ich sagen. Ja. Summa summarum haben die zwischen 84 und 93 sechs Alben veröffentlicht und zwei davon, die King of Rock und Tougher Than Leather, haben auch noch Platin-Status erreicht. Aber natürlich passierte dann Folgendes in den 90er Jahren speziell, nicht, was ist da aufgekommen, der ganze Gangster-Rap. Davor hat es gegeben dann wesentlich politisch radikalere Bands wie die Public Enemy oder eben dann L.A., wie gesagt, Gangster-Rap, N.W.A. und so weiter und so fort. Ja. Und irgendwann waren Run-DMC halt quasi sehr, sehr überholt. Nichtsdestotrotz, 2009 wurden sie in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen, was ja durchaus eine Leistung auch wieder mal ist. Und Jam Master Jay hat dann ein eigenes Label gegründet, nämlich JMG Records und hat zum Beispiel Acts wie Onyx entdeckt, falls euch die noch vielleicht irgendwas sagen. Das war so ein bisschen auch so eine härtere Rapper, die, ja, und war unter anderem auch ein bisschen ein Förderer von dem 50 Cent, bevor er noch großartig bekannt worden ist. Ja. Ja,
Onyx war am Judgment Night.
Ja, genau. Wie hat die Nummer geheißen? Anti-Up, glaube ich, war von Onyx. Das war also ein bisschen eine Krawallpartie. Und der Jam Master Jay war immer bekannt, dass er sehr, sehr großzügig war, weil er halt einfach sehr jung, sehr viel Geld hatte, ja, und hat seinen großen Freundeskreis gehabt. Und hat aber dann letztendlich in den 90er Jahren große finanzielle Probleme gekriegt, unter anderem wegen offener Steuern. Soweit mal zur Ausgangslage. Jetzt wird es interessant. Am 30. Oktober 2002 gegen 19.30 Uhr wurde er in seinem Aufnahmestudio in Queens erschossen. Was ist passiert? Der Jam Master Jay war mit einem Freund, den Uriel Tony Rincon, im Studio, waren zusammen, haben ein Videospiel gespielt. Gleichzeitig war die Studiomanagerin Lydia Hay, die die Schwester von seinem Jugendfreund von Randy Allen ist, die war bei ihm angestellt, war ebenfalls in den Räumlichkeiten. Ins Studio konnte man nur, wenn man unten auf der Straße angeläutet hat. Dann war ein Videoüberwachungssystem und dann hat die Lydia quasi nachgeschaut, wer steht vor der Tür, und hat einen Pass drucken müssen, dass die Tür aufgeht. So. Es hat wer geläutet. Die Lydia hat offensichtlich die Tür aufgemacht. Es kamen zwei Männer ins Studio. Beide hatten Masken auf. Einer der Täter, das wurde später dann bekannt gegeben, hatte am Hals ein Tattoo. Das sollte man sich momentan kurz merken. Der erste blockierte die Tür, hat der Lydia Hay gesagt, du bleibst jetzt da liegen im Eingangsbereich, du bewegst dich nicht. Der zweite ging in das angrenzende Zimmer, wo der Jay und der Uriel Tony Rincon beim Videospiel waren, und hat sofort das Feuer eröffnet. Der Uriel Rincon wurde lediglich am Fuß verletzt, aber der Jam Master Jay wurde zweimal im Kopf getroffen, war sofort tot und beide Männer flüchteten. Ebenfalls zu diesem selben Zeitpunkt war in der Aufnahmekabine sozusagen, im Control Room, war der Bruder von der Lydia High, nämlich der Jugendfreund, der Randy Allen. Ja, der war mit einem Rapper, den Mike Bones, und einer Sängerin namens Yara Conception im Studio, weil sie sich eine Demo angeguckt haben. Die haben von dem Ganzen nichts mitgekriegt eigentlich. Und als er die Schüsse hörte, ist er dann rausgerannt und denkt, was ist da los? Und dann hat seine Schwester gesehen, dass die am Boden liegt und weint und schreit. Und schnappte sich die Waffe, die der Jay seit einiger Zeit mit sich herumtrug, ist dann die Studiotür raus, ist die Stiegen runtergelaufen und hat halt versucht zum Nachschauen, was ist da los, kann ich da irgendwem noch sehen. Hat natürlich nichts mitbekommen dann unten. Wollte dann wieder ins Studio, hat aber gesehen, dass mittlerweile die Polizei dort war, hat die Waffe, die er halt vom Jay angenommen hat, entsorgt und er konnte dann auch nicht mehr in das Studio hinein. Und ab jetzt wird es super interessant. Erstens, wen hat die Lydia High gesehen? Die muss ja wen gesehen haben, weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die Tür aufmacht und da unten zwei Typen mit Kapuzenmasken, was auch immer, vor der Tür stehen, sondern die muss ja irgendwen gesehen haben, das vermutlicherweise kennt. Die wird ja nicht irgendwem auf einmal die Tür aufmachen. Das ist einmal sehr eigenartig. Das Zweite ist, es hat sich herausgestellt, als man dann relativ spät die Videoüberwachungskameras, diese Videobänder gesucht hat, dass da ein ganz anderer Tag drauf war. Also der Tag der Ermordung war gelöscht, war nicht mehr da. Die Polizei, sage ich mal diplomatisch, hat eher sehr schlampig und möglicherweise desinteressiert reagiert. Für die war das halt, naja, ist halt so ein Rapper wieder mal erschossen worden. Momentan war die These, naja, es gibt ja diesen Rap-Krieg, ne? Westküste, Ostküste, da gab es ja den Biggie Smalls und den Tupac Shakur, die da auch erschossen worden sind, und hat das halt eigentlich relativ, vielleicht nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit bearbeitet. Ja? Und jahrelang ist eigentlich nichts passiert. Es war einfach so ein klassischer Cold Case, der nicht großartig weiterkam. 2003 gab es mal die ersten Indizien, was da passiert sein könnte. Und zwar gab es den Kenneth McGriff, beziehungsweise gibt es ihn ja noch immer, weil er sitzt immer noch im Gefängnis, dessen Spitzname war Supreme. Und dann gab es noch den Irving Lorenzo. Und Lorenzo war der Gründer des Labels Murder Incorporated, Murder Inc. Der Supreme war bekannter Drogendealer. Und da wurde vermutet, dass der Jam Master Jay ein Kollateralschaden war, weil eigentlich der Supreme und der Irving Lorenzo es in Wirklichkeit auf den 50 Cent abgesehen haben. Könnt ihr euch noch erinnern, der 50 Cent, da war doch was, der wurde doch angeschossen auf der Straße.
Oder bevor er berühmt war, ne?
Bevor er berühmt war, ist. Genau. Ja, genau.
Und da ist er 50 Mal getroffen worden.
Naja, 50 Mal eher nicht.
Also heißt er 50 Cent, oder?
Ich glaube nicht, nein.
Nein, es hat einmal 50 Cent. Münzen vorm Herz hat ihm das Leben gerettet.
Ja, so auf die Art. Ja. Wobei, um das jetzt kurz zu machen, ja, der Hintergrund war der 50 Cent hat einen Song aufgenommen, der nannte sich Ghetto Koran. Und da hat er halt über diese Geschäfte von diesem Supreme und diesem Lorenzo gerappt. Und das hat denen halt nicht taugt. Und weil der Jam Master Jay halt auch so ein bisschen ein Förderer von den 50 Cent war, hat die Polizei halt momentan gemeint, naja, vielleicht, weißt du, das war halt so eine Racheakt und das war so ein Kollateralschaden. Lange Rede, kurzer Sinn, das war es nicht. Gleichzeitig haben sie irgendwie diesen Randy Allen, nämlich diesen Jugendfreund, der ja da im Studio auch war.
Moment, warum weiß man jetzt, dass es das nicht war?
Sie haben nachgeforscht und letztendlich hat sich die Spur im Nichts verlaufen. Alles, was ich dazu ist natürlich leicht, weil es immer in der Retrospektive ist, darum können wir das unter ferner Liefen abhacken. Der zweite Verdächtige war, wie gesagt, der Randy Allen, der Jugendfreund, der im Studio war. Es wurde gemunkelt, dass es eine Lebensversicherung gab, wo der Randy derjenige wäre, wenn Jam Master Jay was ist, kriegt er das Geld. Somit haben sie den verdächtigt, um es auch kurz zu machen. Auch das verlief ihm nirgendwo, hat sie nie bestätigt, waren nur Gerüchte. Aber ebenfalls 2003 erschien ausgerechnet im Playboy Magazine ein Artikel über den Mord. Und der Journalist war relativ hartnäckig und hat da sehr, sehr, sehr gut recherchiert. Und plötzlich kam er auf etwas, was in der Hip-Hop-Welt, aber auch im Umfeld von Jam Master Jay für sehr viel Unruhe gesorgt hat. Nämlich, es hat sich herausgestellt, dass der Mord eine Konsequenz war von einem verpatzten Drogendeal. Jetzt haben natürlich die Leute gesagt, das kann nicht sein. Ja, Run DMC und Grape, die sind gegen Drogen. Und der Jam Master Jay hat immer gesagt, nein, in der Jugend einmal, nie wieder. Was ist da los? Ich meine, das könnt ihr nicht einfach sagen, das ist nicht in Ordnung. Ja, das könnt ihr den nicht abputzen. Könnt ihr da nicht an unseren Säulenheiligen, möchte ich bald sagen, kratzen. Das ist nicht in Ordnung. Ja. Was man nicht vergessen darf, ist, der Jam Master Jay hat rund eine halbe Million Dollar allein ich dem IRS, also sprich an Finanzschulden gehabt, ja, an Steuerschulden. Das heißt, der war relativ hoch verschuldet. Der hat seinen Lebensstil nach wie vor weitergemacht, wie er noch Unmengen an Geld verdient hat mit Run DMC, was aber in den 90er Jahren nicht mehr war. Und er hat halt, ob man es hören will oder nicht, ja, durchaus dann ein Nebengeschäft gefunden.
This speech is my recital. I think it's very vital to rock
around.
That's right.
On top.
It's tricky. It's uptight. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. It's tricky.
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 It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky.
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 I met this little girly. Her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. Really sleazy. All they just say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy.
It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky.
How is it, babe?
It's tricky,
tricky,
tricky.
It's tricky to rock around,
rock around.
Rock around.
That's right, on time is tricky.
Die Geschichte ging wie folgt: Im Juli 2002 erwarb der Jam Master Jay 10 Kilogramm Kokain und das sollte von seinem auch wiederum Jugendfreund, nämlich den Ronald Tynard Washington und, hält sich auf, von seinem Patensohn, den Carl Jordan, also den Little D, vertickt werden. Was man weiß ist, der Tynard war ein Krimineller, ein echter Krimineller, also ein echter Gangster. Ja. Der war schon mal eingesperrt wegen Verkauf von Heroin, ja. Was natürlich dann auch vielleicht für einen Jam Master Jay ideal war, weil er sagt, naja, der kennt sich aus der Straße. Ja, das ist ein Gangster, das ist ein echter Gangster. Das andere, wie gesagt, der Little D war halt einfach sein Patensohn. Ja, wie der da reinpasst, ist irgendwie eigenartig, aber der war halt durchaus, der war damals ein junger Mann von, weiß ich nicht, 17, 18 Jahren und der wollte sich wahrscheinlich auch ein bisschen ein Geld verdienen. Ja. Der Deal selber, dieser 10 Kilogramm Kokain-Deal, fand in Washington D.C. statt. Angeblich war der Wiederverkaufswert auf der Straße rund eine Viertelmillion Dollar, also keine Kleinigkeit. Ja. Der Bericht in diesem Playboy-Magazin konnte nicht viel über den eigentlichen Verkäufer herausfinden. Das Einzige, was der Journalist herausgefunden hat, war, dass der Spitzname von dem Dealer Uncle war. Mehr hat er nicht herausgefunden. Und es gab da eine Klausel. Das heißt, der Jay hat gesagt, okay, passt, bitte gib mir die 10 Kilo Koks. Ich habe 7 Tage Zeit, um dir das zurückzubezahlen. Das hat anscheinend nicht ganz geklappt. Näheres wusste man zu dem Zeitpunkt nicht. Jetzt hat die Polizei eine Spur gehabt, nämlich sie suchen einen Dealer irgendwo im Washington-Bereich. Ankel. Ja, viel Vergnügen. Ne? Dann gab es noch ein Gerücht, nämlich, dass der Jam Master Jay seinen Freund, diesen Tynard, eigentlich von dem Deal ausgeschlossen hat. Weil der eigentliche Verkäufer mit dem Tynard nichts zu tun haben wollte. Somit war die nächste Spur, naja, der Tynard, was ist da los? Ja, da gibt es, wie sagen die Rapper, Beef. Da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Ja. Und wie ich schon erwähnt habe, der Tynard war wirklich ein Gangster. Ja. Und da gab es auch immer wieder Gerüchte, er soll an einem Mord von einem Freund von Tupac Shakur beteiligt gewesen sein. Und der Käufer von diesen Koks war wiederum ein alter Jugendfreund, der sitzt mittlerweile, oder der hat seine Geschäftsbasis in Baltimore, das war dieser ominöse Yakim, nämlich dieser Wiederaufreihen aus diesen Jugendtagen. Also das Ganze wird immer irgendwie ominöser, aber es dreht sich immer wieder um einen relativ eingeschlossenen Personenkreis. Auch da hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen, aber es wird extrem viele Jahre vergehen. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, die Suppe ist uns zu dünn, irgendwie, das passt uns alles nicht zusammen. Und das ist ein sprichwörtlicher Cold Case, wie der eigentlich nicht sein sollte. Ja, vielleicht bei einem weißen Musiker wäre es gar nicht so weit gekommen. 2005 gab dann die Lydia Hay, sehr, sehr spät, aber doch bekannt, ja, weil die Polizei immer wieder bei ihr nachgefragt hat und weil da immer wieder Druck auf sie ausgeübt worden hat, wem hast du ins Studio gelassen? Was glaubt ihr, wem sie ins Studio gelassen hat?
An Tätowierten.
Ja, und wem noch? An zwei Leute, nämlich diesen erwähnten Tinat. Das heißt, sie hat genau gewusst, wem sie da reinlässt. Ja. Der Grund, warum sie geschwiegen hat, war relativ banaler, weil sie einfach Angst vor ihm gehabt hat. Sie hat genau gewusst, ja, wenn ich den jetzt quasi an die Polizei bekannt gebe, die schützen mich nicht, ja, und der fackelt nicht lang um und um. Somit hat die jahrelang geschwiegen. Der hat wiederum gesagt, ja, ich war schon dort, ich war schon beim Studio, das ist kein Thema, aber der Jay hat gesagt, ich soll Kugeln für seine Waffen besorgen. Ja, gut. Die Polizei hat wieder gesagt, naja, Aussage gegen Aussage, die Suppe ist uns wieder mal zu dünn, ja, soll nicht sein. Aber 2 Jahre später wurde dieser Tenor wegen bewaffneten Raub angeklagt und da hat seine Freundin auch ausgesagt, dass er gesagt hat, ja, der hat mir gegenüber geprahlt, der Tenor, ja, ich habe den Jay umgebracht, ich war das. Zusätzlich hat er halt auch noch geprahlt mit einem zweiten Mord an einem anderen Rapper, aber auch da wiederum, die Staatsanwaltschaft hat gesagt, das ist uns alles zu wenig, wir verknacken ihn für den unbewaffneten Raub, weil da haben wir ihn sicher, das mit Jam Master Jay, kann sein, kann er nicht sein, ist uns eigentlich egal. Und es hat dann wieder ein Jahrzehnt gedauert, dass die nächsten Dinge aufgepoppt sind. Die Hip-Hop-Community, die Black-Community hat halt irgendwo gelernt, ja, ich sage das jetzt mal sehr, sehr übertrieben, ja, die Polizei, die Weißen, die interessieren sich ja eh nicht für uns, ja, es ist vollkommen wurscht, der Jam Master Jay ist tot, aber eigentlich interessiert es nicht, dass sie, ja, passt, ist halt ein toter Rapper, fertig, was so ist im Drogenhandel, war er vielleicht auch verknüpft, interessiert uns ja nicht. Und das Problem war natürlich auch, dass die potenziellen Zeugen sehr, sehr lange geschwiegen haben, weil sie halt einfach Angst gehabt haben. Und zusätzlich eben ein Teil der Community wollte halt einfach nach wie vor den Jam Master Jay eben nicht als potenziellen Verbrecher dastehen lassen, weil sie sagen, nein, das war immer einer von den Guten, ja, das war ein Vorbild für uns, das wollen wir halt einfach nicht. Es musste bis 2016 dauern, dass Wiederbewegung in die Sache kam. Also wenn wir sich zurückerinnern, 2002 war der Mord, 2016 mittlerweile. Die DEA hat endlich einen Namen gehabt zu diesem ominösen Onkel. Und zwar ist das der Terry Flannery. Und der Flannery war Mitbegründer der Black Mafia Family. Das war eins der größten Kokainkartelle in den USA. Und die haben eine relativ gute Geschäftsidee gehabt, nämlich die haben ihr Drogengeld in Hip-Hop-Labels und in Musik quasi gesteckt und haben das somit reingewaschen. Und jetzt ist ja klar, warum der Jam Master Jay seinerzeit keine Vorauskasse und nichts geben hat müssen. Die haben einfach gewusst, ja, wir geben dir das, ja, du machst deinen Teil, du kommst in einer Woche zu uns, dann haben wir unseren Teil. Alles ist gut. Ist ja auch jahrelang gut gegangen. Ebenfalls 2016 gab dann der zweite Mann, der da angeschossen worden ist, dieser Uriel Tony Rincon, endlich auch was zu Protokoll, nämlich, dass er sagt, ich weiß, wer geschossen hat aufgrund des Tattoos am Hals. Und er sagt, das war der Patensohn, das war der Little D. Der Little D war bekannt, dass er am Hals ein Tattoo gehabt hat und das war einfach der. Es dauerte aber immer noch 4 Jahre, bis die Staatsanwaltschaft endlich Anklage erhob. Erst im August 2020 kam es dazu. Also eigentlich unglaublich lang und das war das, was mich so fasziniert hat. Es passiert einfach nichts. Ja. Es ist irgendwie unpackbar. Und ich stelle mir nach wie vor die Frage, was ist, wenn, weiß ich nicht, ein weißer, doch bekannter Popstar ermordet worden war, ob das auch so lange dauert hätte. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. 2020 war es dann eben so, dass es endlich so weit war, dass es passt, wie der Thénard, der damals schon im Gefängnis war, in die bewaffneten Raub, und der Little D, der war aber auf freiem Fuß, gegen die machen wir jetzt eine Anklage, nämlich Verschwörung zum Mord. Und der Hintergrund ist nach wie vor eben dieser misslungene Kokain-Deal. Es hat sich aber dann im Zuge dieser Anklage und der Gerichtsverfahren eigentlich herauskristallisiert, dass der Jam Master Jay wesentlich tiefer in den Drogenhandel verstrickt war, als was man ursprünglich überhaupt angenommen hat. Ja. Er war in dem Sinn kein Dealer, aber er war einer, der Leute kennt hat. Das heißt, jemand hat ihn kontaktiert, der Jam Master hat ihn angerufen, der Deal ging über die Bühne, Geld ist geflossen, Provision ist geflossen. Also er selber war in dem Sinn kein Dealer, sondern war eher ein Mittelsmann. Der kannte Leute, der wieder wem kennt, etc. etc. Der Deal in Baltimore war einfach nur der Versuch, neues Territorium zu erschließen. Beiden Personen, dieser Ronald Thénard Jordan und der Carl Washington, der Little D, ja, wurden 2024 wegen Mordes angeklagt. Sie haben auf nicht schuldig plädiert, wurden aber zu hohen Haftstrafen verurteilt. Also in Amerika ist jetzt so 20 Jahre bis lebenslänglich.
Breaking News. Two men were convicted of murder Tuesday in the death of Run DMC star Jam Master Jay, a brazen 2002 shooting in the Rap Legend studio. An anonymous Brooklyn federal jury found Carl Jordan Jr. and Ronald Washington guilty on charges of murder while engaged in a narcotics trafficking conspiracy and firearm-related murder for killing the pioneering DJ over what prosecutors characterized as revenge for a failed drug deal.
Jetzt wird's aber spannend. Erst im Mai dieses Jahres hat die Staatsanwaltschaft eine weitere Anklageschrift eingereicht. Es gibt einen Dritten, der bei dem Mord beschäftigt war. Und zwar ein Mann namens Jay Bryant, das war ein Freund von dem Thénard, und der soll eigentlich quasi die Hintertüre von dem Gebäude geöffnet haben. Dass man da grundsätzlich hinein kann. Ja? Und es hat sich dann herausgestellt, dass die DNA von diesem Bryant im Studio tatsächlich nachweisbar ist oder war. Und jetzt wird es total schräg irgendwo. Ja? Natürlich kommen jetzt die Verteidiger von den zwei Angeklagten und sagen, ne, Moment. Also die einzige DNA, die ihr gefunden habt, ist offensichtlich nicht von unseren Burschen. Ne? Somit kocht der Fall wiederum erneut hoch. Ja. Der Herr Bryant hat natürlich auch gesagt, nein, nicht schuldig, wegen Mord, ich habe keinen Mord begangen. Ich war schon im Drogenhandel, ja, und habe auch mit Schusswaffen immer wieder zu tun gehabt, aber ich war nicht der Mörder. Ja.
There is now a third man charged in the decades-old murder of Jason Mizell, also known as Jam Master Jay of Run DMC.
Fox 5's Lizette Nunez joins us with the details. And Lizette, this development, just as we are about to celebrate 50 years of hip-hop.
Yeah, absolutely, Tashani and Rosanna. The shooting death of DJ Jam Master Jay stunned hip-hop fans and left many wondering how he could die so violently. And at one point, it was considered a cold case for several years. Now, two people have already been charged with murder in this case, but now prosecutors say a third man from Queens also played a role.
21 years after Run DMC's Jam Master Jay was shot and killed, a third person has been charged. Federal prosecutors unsealed an indictment against a Queens man, 49-year-old Jay Bryant. Bryant is already in custody and awaiting trial for a separate drug-related case. Investigators say the fatal shooting was due to a drug deal gone wrong. The indictment alleges Bryant was seen entering the studio, and a piece of clothing left at the crime scene was linked back to his DNA. According to court documents, Bryant admitted to participating in the murder.
Im Gerichtstermin 2024 hat man endlich die Identität von diesem Jakim feststellen können. Das war ein Mann namens Ralph Mulgrave. Und das Fazit von dieser Geschichte war eigentlich der, dass dieser Ralph Mulgrave im August 2002 den Jam Master Jay kontaktiert und gesagt, ich hätte 10 Kilo Kokain. Geh wieder, wie immer. Du kennst unseren Deal. Also du, ich gebe es dir. Vorauskasse brauchst keine geben. Du gibst es weiter, du gibst mir meinen Anteil, du kriegst deinen Anteil, alles ist gut. Aber weil der Jam Master Jay unbedingt beharrt hat, er sagt, ich will meinen Freund, diesen Tinat Jordan, da mit einnehmen, der soll das verticken. Ja. Hat der gesagt, auf gar keinen Fall, weil wir haben absolut schlechtes Blut zwischeneinander. Also mit dem kann ich nicht. Ja. Und anscheinend war es so, ja, dass der Jam Master Jay mit dem Tinat bei dem Ralph Mulgrave auftaucht ist. Daraufhin ist der Mulgrave quasi zu seinem Auto gerannt, hat aus dem Radkasten eine Waffe geholt. Und der Jam Master Jay hat dann gesagt, was willst du mit der Waffe? Ich habe gesagt, ich knall den Tinat um, weil mit dem gar nicht. Ne? Und somit hat der Jam Master Jay gesagt, okay, gut, dann geht's halt mit dem nicht. Ja. Dann platzt der Deal in Wirklichkeit. Und in Wirklichkeit, das Traurige war, dass der Jam Master Jay eigentlich ein Opfer aus seinem innersten Kreis war. Ne? Der wurde von seinen Freunden verraten und von seinem Patensohn ermordet.
Aber was war das Motiv jetzt? Das habe ich noch nicht
gesehen. Das Motiv war eigentlich der, dass der Tinat Rache geschworen hat, weil er ja bei dem Drogendeal ausgeschlossen war. Der ist nicht zustande gekommen, ne? der Deal, und er hat nichts drauf verdient.
Also Enttäuschung?
Definitiv.
Und warum hat der Patensohn mitgemacht?
Ja, das ist das große Unbekannte, warum der wirklich mitgemacht hat. Ja, entweder er war damals jung, ich glaube, der war damals 18, wollte er sich irgendetwas beweisen, wollte dann auf Gangster machen. Das ist ja für mich, ich habe lange recherchiert, so wirklich schlau geworden bin ich aus der Sache nicht, warum der mitgemacht hat. Ja. Es gab immer wieder Gerüchte. Der Vater, der Big D, ja, der hat halt auch jeden getraut, ja, so quasi, wer schlecht über mein Burm redet, ja, den knall ich an, weil das kann nicht sein, was nicht sein kann. Der Fall ist insofern für mich so wirr, möchte ich bald sagen, ist, weil auf der einen Seite, ja, haben Leute, sei es die Lydia Hay, die haben gewusst, wem sie einlassen. Die Leute haben sich alle untereinander kennt und im Endeffekt, ja, hat sich vielleicht eine Sache hochgeschaukelt, die man auch anders lösen hätte können. Aber weil es halt Gangster waren und...
Warum sie beim ersten Mal das quasi verheimlicht hat, dass sie gewusst hat, dass das dieser Tinat war?
Ja, weil sie Angst gehabt.
Ja, beim zweiten Mal
ja, weil, nicht. Weil die Polizei unheimlich Druck auf sie gemacht hat. Ja. Okay. Weil die halt einfach gesagt haben, schau, wenn du nicht irgendwie, also irgendwas muss ja gewesen sein. Ja, du hast wem aufgemacht, Und wenn du nicht kooperierst, dann nehmen wir dich mit auf. Ne? Also die ganze Sache ist wahrscheinlich, und jetzt müssen wir ehrlich sein, aus einer Lebenssituation, die ja für uns wahrscheinlich nicht nachvollziehbar ist, wo ich sage, ja, der eine war so ein bisschen ein Gangster, wenn man das so sagen will, der Jam Master Jay war halt so ein Mittelsmann, ja, war, wie gesagt, das war jetzt kein Dealer, gar nichts, der hat nur Kontakte hergestellt, weil der Tinat war der echte Gangster, den war das wurscht, ja. Und was für mich nach wie vor nicht nachvollziehbar ist, warum der Patensohn in Wirklichkeit mitgemacht hat. Weil der wollte, den haben sie aufgebaut auch als Rapper und so weiter und so fort. Aber vielleicht wollte er halt ein echter Gangster-Rapper sein. Man weiß es nicht. Ja. Das Interessante ist, und das ist der Schlussepilog, im Februar 2025 ist auf den Little D im Gefängnis eingestochen worden.
The man convicted of murdering Run DMC's Jam Master Jay was stabbed at a Metropolitan Detention Center. Carl Jordan was attacked during a fight with several inmates back on Sunday at the federal jail in Sunset Park, Brooklyn. That's the same facility where Sean Combs and Luigi Mangione are currently being held. Jordan and a second man, Ronald Washington, are awaiting sentencing after they were convicted last year in the murder of Jam Master Jay, whose real name was Jason Mizell. They were convicted back in 2002.
Er hat es überlebt. Man kann gespannt sein, wie es weitergeht, ja, weil die Sache ist bis jetzt eigentlich noch nicht hundertprozentig abgeschlossen. Das Orge ist eben, wenn wir ehrlich sind, vor 2-3 Jahren war das immer noch ein großer, ungelöster Fall. Mhm. Und es ist erst eigentlich 2024 so richtig Bewegung in die Sache reingekommen. Und das Bizarre ist für mich nach wie vor, der Tinat ist ja schon gesessen. Und irgendwann hat die Polizei gesagt, gut, dann bringen wir mit dem auch in Verbindung. Und die große Frage ist, warum hat die Polizei da überhaupt nicht großartig reagiert. Mhm. Die haben halt angefangen zum Recherchieren, aber ja.
Ist uns eh wurscht, ne?
Ist uns wurscht, ne? Geht uns quasi nicht viel an.